Ja, du bist als Trainer, bist du der Mister. Also das ist, ja, das ist hoch angesehen. Ich meine, du gehst ins Restaurant und zahlst meistens nicht.
Das sagt der Basler Giuseppe Morello. Der ehemalige Assistenztrainer bei IB und GC hat erst kürzlich ein Auslandspraktikum in Italien gemacht. Über die vielseitigen Erfahrungen redet er in dieser Folge. Es geht darum, welche Herausforderungen man muss meistern auf dem Weg zum Profitrainer. Der 40-Jährige erzählt über seine bisherigen Stationen, wo er die unterschiedlichsten Cheftrainer erlebt hat.
Er hat immer wollen, dass man ihm in die Augen schaut während der Sitzung. Er hat extrem darauf geachtet, wer schaut ihm in die Augen. Also so Details, oder? Wer hockt wie da?
Es geht in unserem Gespräch um die Beziehung vom Trainer zu den Spielern. Der Konsens statt der Kompromiss ist Giuseppe Morello wichtig. Wir fragen uns aber auch, warum Schweizer Vereine ausländische Trainer zum Teil bevorzugen.
Ich habe aufgehört, eine Logik hinter gewissen Entscheidungen zu suchen oder das Ganze versuchen zu verstehen. Man hat schon in der Schweiz das Gefühl, alles, was anders ist oder von auswärts kommt, ist besser.
Dazu verratet euch der Giuseppe Morello, warum er Anfangsjahr nicht mit seinem ehemaligen Chef, Raphael Vicky, in die USA gegangen ist. Ein Gespräch über das Trainersein, das gehört ihr heute in der neuen Folge vom Penalty Podcast. Freut mich, sind ihr mit dabei.
Bananenflanken, Schwalben, Blutgrätschi oder Pausenbier. Der Basilisk-Penalty-Podcast ist Fußball pur. Präsentiert von der Emil Frey Basel und dem neuen Mazda 6e. 100% elektrisch, einfach erstklassig, wie die Champions League. Jetzt bei der Emil Frey Probefahren. Und da sind unsere zwei Podcast-Stammspieler. Stefan Gutknecht und Kevin Wanschi-Chattat.
Angefangen hat alles beim FC Allschwil. Dort hat Giuseppe Morello als Bub angefangen zu schutten. In seiner Spielerkarriere hat er es zu IB geschafft und auch einmal im FC Basel wie hier. 2011, als er mit dem FC Biel der FCB aus dem Göpp rausgefallen hat. Talprofis aus der Challenge League gegen Champions League Truppe. Der Giuseppe Morello hat mit einem Goal dazu beigetragen, als Biel weitergekommen ist. Als Trainer, da hat er auch schon das ein oder das andere erlebt. Zum Beispiel letzten Sommer, als er erfahren hat, als ein neuer GC-Trainer kommt und er als Assistent muss gehen, weil der Neue, der Gerald Scheiblener, dort mal die eigenen Leute mitbringt. Wie das Ganze abgelaufen ist, das hören wir dann später. Legen wir los mit unserem Gespräch, und zwar mit einem Highlight aus seiner Trainerkarriere. Giuseppe Morello, schön bist du heute unser Gast. Du hast eine Champions League-Kampagne mit den Berner Young Boys miterlebt, mit dem Cheftrainer Raphael Vicky zusammen. Kannst du uns einmal mitnehmen, wie das war, dort mal das Team auf Sonnenspiel vorzubereiten?
Ja, das ist natürlich ein Highlight gewesen. Wenn ich mich wirklich zurückerinnere, der Start ist ja eigentlich in unserer ersten Saison gewesen, wo wir uns eigentlich für die Conference League haben wollen qualifizieren und dann in Anderlecht rausgeflogen sind im Penaltyschießen. Und das ist so für uns so die Initialzündung gewesen, okay, nächstes Jahr sind wir wieder da. Und dann hat es tatsächlich geklappt mit dieser Champions League Qualifikation. Ich mag mich gut erinnern, wir haben auf Tel Aviv müssen. Das war so die letzte Qualifikationsrunde gewesen vor der Champions League Gruppenphase. Und Tel Aviv sehr speziell. Also ich bin noch in keinem Stadion ausgepfiffen worden, wo ich bin einlaufen aufstellen mit dem Athletiktrainer. Sehr spezielle Atmosphäre, sehr hitzig. Und nachher qualifizierst du dich im Rückspiel zu Bern. Also 0-0 war es, glaube ich, im Hinspiel. Und in Bern haben wir dann 3-0 gewonnen. Ja, und dann kommen Gegner wie Leipzig, City, Belgrad, Roter Stern, wo pure Freude ist, das Niveau live zu erleben und dich vorzubereiten auf so Spiel, wo du eigentlich immer davon träumst als Trainer.
Und vor allem, wenn man diese Mannschaft gegen sich hat, gespickt mit den besten Trainern, mit dem Pep Guardiola bei City, einem der besten Trainer auf der Welt, ist man hier als Teil vom Berner Trainerstaff dann selber auch ein bisschen nervös gewesen vor so einer Aufgabe oder einfach angespannt?
Ich glaube, das ist nicht nur im Bern so, aber allgemein, wenn man gegen Pep spielt, das hast schon ein paar schlaflose Nächte, weil da natürlich grossen Respekt hast und trotzdem versuchst, die besten Mittel zu finden, wie du gegen so eine grosse Mannschaft, einen grossen Trainer Lösungen kannst generieren. Für mich war es neu, der Raffi hat es ja kennt noch von der Basler Zeit, der hat ja schon mit dem FCB gegen den Pep spielen. Und ein Spiel ist mir auch sehr erfolgreich gelungen. Und, aber es ist sicher eine Challenge und das ist dann noch ja, Schachspiel auf höchstem Niveau, sage ich dem, weil du überlegst dir etwas und sie passen, oder haben die Fähigkeit, jederzeit ihr Spiel anzupassen, egal was du machst. Aber der Schlüssel ist dann schon, oder die Erkenntnis vom Ganzen ist natürlich schon gewesen, dass du gegen so Mannschaften einfach, wenn du den Ball hast, möglichst effizient musst sein. Und du zerbrichst dir eigentlich mehr den Kopf, was machst du gegen den Ball, weil du davon ausgehst, ja, ist eine Ballbesitzmannschaft und die finden Lösungen. Aber der Schlüssel ist dann schon, ja, was machst du mit Ball? Und dort musst du clever sein, musst effizient sein, musst vor allem noch die Luft haben, um überhaupt etwas zu kreieren. Aber es war sicher sehr lehrreich und spannend gewesen, ja.
Und wenn du dann mit dem Team am Einwärmen gewesen bist, haben wir da nochmal speziellere Worte gewählt, um die Spieler darauf hinweisen, hey, heute geht es gegen den und den Gegner? Oder ist denn da der Ablauf sozusagen 0815 wie in einer Liga?
Ja, ich würde schon sagen, ja, weil du hast ja deine Rituale, du hast deine Abläufe und du musst ja nicht noch künstlichen Druck kreieren. Ich meine, es ist Champions League, das musst du einem Spieler dann nicht mehr klären, um was es geht und was für ein Schaufenster das ist. Und darum haben wir uns eigentlich so, wie wir uns wohlgefühlt haben, auch vorbereitet. Ich meine, das, was die Spieler kennt haben. Und das andere ist dann wie automatisch gelaufen.
Und dann natürlich das Gefühl von der Hymne, das ist wahrscheinlich dann auch einmal ein neues für dich Gefühl gesehen, wo man gerne mitnimmt.
Hymne, Stadien, Gegner, das Niveau. Das ist dann, man kennt es aus dem Fernsehen und dann siehst du es live und das ist dann schon nochmal eindrücklich. Rein auch das technische Niveau. Also, da werden Pässe gespielt, wo wirklich dann so den Ton hörst, wie scharf die Bälle gespielt werden und wie schnell die den Ball unter Kontrolle kriegen. Das ist sicher eindrücklich, das dürfen zu erleben. Und auch dagegen können anzugehen und eben sich messen auf diesem Niveau. Ich glaube, das ist der Traum von jedem Trainer, wie auch jeder Spieler. Und dann auch dir wieder ein bisschen so aufzeigt, wo du stehst und was noch alles möglich ist.
Die Spieler nehmen ja dann gerne natürlich irgendwie das Liebling vom Gegner mit als Erinnerung von den besten Fußballer. Kann man da als Trainer auch irgendwie eine Erinnerung mitnehmen?
Ja, ich bin jetzt nicht so der Liebling-Typ, aber das hättest du sicher irgendwie über Materialwart vom Gegner können organisieren. Ich nehme gerne die Eindrücke mit und Erlebnisse und das ist schon für mich gut genug. Ab und zu hast du noch ein Foto im Staff, das du mitnimmst. Und das hat mir eigentlich, ja, das allein dürfen zu erleben, ist für mich schon Erinnerung genug. Und toll, sicher toll gewesen für mich.
Auf die Zeit mit dem Raphael Wicki bei IB können wir gerne später noch einmal eingehen. Ich möchte eigentlich zuerst einmal wissen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, zu diesem Weg als Trainer. Du hast früher selber geschuttet, bist ausgebildeter Sportlehrer, hast dann vor über 10 Jahren im Nachwuchs vom FC Basel als Trainer angefangen. Was hat dich daran gereizt?
Also aufgrund von meiner Ausbildung hat sich der Weg eigentlich so ergeben. Also angefangen hat es ja, dass meine letzte Station war Biel, Challenge League. Noch mit Patti Rahmen den letzten Teil der Saison erlebt. Und dann ist es zu Ende gegangen und dann ist so halt, ja, was machst du jetzt? Ich habe immer parallel als Lehrer geschafft, in einem Gesundheitszentrum Trainings geleitet, sportwissenschaftlichen Hintergrund. Und dann habe ich gedacht, okay, ich weiss, im Nachwuchs vom FCB suchen sie einen Athletiktrainer. Da habe ich mal ein Mail rausgehauen an Adrian Knupp damals. Und so hat es angefangen. Ja, es hat sich dann wirklich ergeben, dass ich 50% auch einsteigen konnte. Als Athletiktrainer im Nachwuchs. Dann nach 3 Monaten hat man mich angefragt, hast du noch 21 unterstützt als Spieler? Ja, und dann konnte ich ein Päckchen machen. Und es ist, ja, ich hatte das Glück, dass ich so den notlosen Einstieg hatte in das Trainerleben. Zuerst eigentlich als Athletiktrainer. Und dann nach 2 Jahren hat mich der Massimo Ceccaroni dazu mal gefragt, ob ich die U15 möchte übernehmen als Cheftrainer. Ja, und das ist für mich super gewesen, weil auch der Körper klare Signale gegeben hat. Ja, ist jetzt gut mit Fußball. Und so hat es angefangen, U15, 16, 18. Und da durfte tolle Leute kennenlernen, viel profitieren von den anderen Trainern, aber auch von meinen Chefs. Auch doch einige hatten in dieser kurzen Zeit. Und das hat mich als Trainer weitergebracht, aber sicher auch als Person, als Mensch. Weil ja, du stossest auf Widerstand, auf Herausforderungen, musst dich neu finden und immer wieder reflektieren. Und das ist sicher auch eine wichtige Eigenschaft als Trainer, dass du das kannst, dass du dich anpassen kannst, dass du dich weiterentwickeln möchtest. Und so hat das Ganze angefangen, ja, bei Basel im Nachwuchs.
Unter anderem Triola Cemaili bei dir im Team gesehen, du 15. Und wenn du es richtig im Kopf hast, hast du sie zur Kapitänin gemacht von einer Bubenmannschaft.
Ja, absolut richtig.
Ja, speziell?
Sehr speziell, ja. Aber spezielle Umstände, das war mit dem Jahrgang 04, den ich lang begleitet habe, mich auch lang verfolgt hat. Toller Jahrgang, wirklich tolle Spieler. Und Riola steht dazu als 03er Jahrgang. Und einfach von der Persönlichkeit so weit gesehen, dass ich ihr das zutraut habe, aber auch gleichzeitig von der Mannschaft akzeptiert worden ist. Also es war Captain zusammen mit einem anderen Spieler. Und sie haben sich so die Rolle geteilt. Aber sie hat alles erfüllt, um das Amt auch zu übernehmen, weil sie war im Kopf relativ reif, relativ weit, tolles Umfeld hatte, das sie unterstützt hat. Und auch vorbildlich in allem, wo man sich jetzt als Trainer vorstellt. Und darum ja, hat das auch super funktioniert. Und sie hat ja, wie man sieht, einen super Weg hingelegt. Und ja, das war eine tolle Erfahrung, sicher auch für mich als Trainer, das dürfen zu begleiten und das auch dürfen zu gestalten, weil es ist sicher nicht gang und gäbe, weil ich also dann U15 und dann auch noch ein halbes Jahr in U16 mitgenommen. Man sagt so, ja, U16 wird es dann schon kritisch wegen der Entwicklung, oder? Die Buben machen dann schon einen relativ grossen Sprung. Aber hey, sie hat das top gemacht und dann haben wir auch den Moment gefunden, hey, jetzt ist es Zeit und dann ist sie relativ schnell ins Eins. Aber auch dort, wo sie gemerkt hat, hey, auf Stufe U16, okay, jetzt kommt der Widerstand, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Top-Einstellung hatte, klare Rollenakzeptanz. Aber wenn man sie dann braucht, hat auch da gewesen für die Mannschaft und auch einen Input auf die Mannschaft. Und ich glaube, für die Jungs war das auch entscheidend gewesen. Sie haben gemerkt, hey, die hat etwas, die hilft uns, die ist integriert. Und ja, es war gar kein Unterschied zu den anderen. Ja.
Tollen Weg hat sie dann gemacht. Eine Nazi-Spielerin mittlerweile spielt im Ausland. Auf dem höchsten Niveau dort, wo du hin willst, Trainer, du bist im Moment in der Ausbildung zur UEFA Pro-Lizenz, also der höchste Trainer-Lizenz. Wenn man aber anschaut, in der Super League, da gibt es 12 Trainerposten, in der Challenge League 10. Wie schwierig ist es, um dann dort hinzukommen?
Ja, natürlich. Der Markt in der Schweiz ist klein. Das muss dir bewusst sein. Aber nichtsdestotrotz, du musst eine gewisse Überzeugung haben von dir selber. Und ich habe klar gesagt, ich habe jetzt den Weg eingeschlagen. Es braucht auch ein klares Commitment. Ich bin Trainer, ich möchte im Fußball tätig sein. Und dann hast du Phasen, wo du halt geduldig musst sein. Und ich bin realistisch genug. Ich muss nicht jetzt den nächsten Schritt. Cheftrainer ist sicher das Ziel, aber rein auch vom Mindset. Ich möchte mich mit dem auseinandersetzen, auch in einer möglichen Assistenzrolle, dass du wirklich dich mit dem auseinandersetzt und mit diesen Gedanken unterwegs bist, um auch ein Mehrwert zu sein für den Cheftrainer, der dann dort ist. Und ich habe jetzt aufgehört. Am Anfang haben wir immer so Pläne und man möchte das machen und dann das und dann diese Stufe. Und auch am Anfang von der Pro-Lizenz habe ich gesagt, ja, jetzt ist Zeit, jetzt Cheftrainer, Next Step. Und ja, mittlerweile bin ich relativ entspannt unterwegs. Und ich nehme es ein bisschen, wie es kommt. Ich bin offen für coole Projekte. Ich bin überzeugt von meiner Qualität als Trainer, in welcher Rolle auch immer. Und wird sich zeigen, wo das anführt.
Es ist aber auch so, dass in der Super League plötzlich auch ausländische Trainer kommen. Eben der Scheibliner bei GC, Gourmeneck bei Servette. Fragt man sich dann auch ab und zu als Schweizer Trainer, der jetzt an der höchsten Lizenz dran ist, warum nimmt man nicht die eigenen? Man weiss eigentlich, die Trainerausbildung in der Schweiz ist gut und die kennen ja die heimische Liga eigentlich.
Ja, das ist ja so. Aber ich habe aufgehört, eine Logik hinter gewissen Entscheidungen zu suchen oder das Ganze versuchen zu verstehen. Man hat schon in der Schweiz das Gefühl, alles, was anders ist oder von auswärts kommt, ist besser. Das muss man auch ganz klar sehen. Ich glaube, es braucht einen guten Mix. Wenn ich jetzt an mich denke, ich hätte gerne mit dem Scheibenlehner zusammengearbeitet, weil natürlich bist du in der Schweiz auf einem gewissen Weg, du lernst gewisse Strukturen kennen, aber der Fußball ist grösser und das gibt dir Orientierung, aber das Interessante ist ja auch andere Einflüsse kennenzulernen, andere Denkweisen kennenzulernen und für das muss man offen sein. Und am Ende entscheiden ja, die einzelnen Vereine und das muss man auch akzeptieren, weil ja, es ist das Business.
Aber für dich ist klar, du willst wieder in den Profifußball, weil es gibt ja auch in der Schweiz eine Promotion League, eine Erstliga, die durchaus interessant sein könnte.
Ja, das ist natürlich interessant, aber wir reden ja von Profifußball. Das Problem, oder sag mal, in der Schweiz hast du die Möglichkeit, halt nicht in der dritthöchsten Liga Profi zu sein. Und sagen wir mal, ja, finanziell davon können leben. Also, jetzt als Single kommst du wahrscheinlich durch oder kannst es irgendwie arrangieren. Aber in meiner Situation als Familienvater und zwei Kinder daheim wird es sicher schwierig. Aber auch dort, es gibt immer eine Lösung, es gibt immer einen Weg. Und ich sage jetzt auch mit meinem Hintergrund, ich könnte mir auch vorstellen, eine Kombilösung zu finden. Dann bist du halt Promotion League Trainer und suchst halt einen Job 50%. Priorität hat das nicht, aber auch dort wird sich zeigen, was sich ergibt, wenn das Projekt interessant ist. Am Ende ist es immer eine Investition für dort, wo du hin willst. Und das musst du halt auch ab und zu einen Schritt zurück machen oder ein bisschen einen Umweg machen, um ans Ziel zu kommen.
Aber es gibt auch wahrscheinlich gewisse Sachen, wo du sagst, hey, da bin ich dann wie nicht bereit, darauf zu verzichten. Also es gibt natürlich auch Angebote, wahrscheinlich, wo weiter weg sind, wo man dann irgendwann muss sagen, hey, ich habe Familie, ich habe Kinder, ich habe da mein Standbein, ist dann schon noch schwierig, alles dem zu unterordnen, oder, als Trainer?
Ja, die Grundfrage, die du als Trainer musst stellen, ist halt natürlich, wie viel Opfer bist du bereit zu bringen für diesen Weg? Und du hast ja vorher erwähnt, Plätze sind limitiert, der Markt ist klein. Also was bist du bereit zu investieren, um in das Karussell hineinzukommen, sage ich jetzt einmal. Und ja, das ist von Situation zu Situation unterschiedlich. Und es braucht sicher auch ein gutes Gespräch daheim mit der Frau. Das ist klar und das ist unabdingbar. Und für mich ist jetzt klar, ich möchte diesen Weg bestreiten. Ich mache jetzt Pro-Lizenz, ich bin im Juni fertig. Und für mich ist das sicher eine coole Ausgangslage, zum dranbleiben. Und jetzt aktivierst du halt das Netzwerk und schaust, was sich wo öffnet und was könnte passen.
Seit Anfang Jahr ist ja der Raphael Wicki Trainer in den USA. Du hast bei IBE mit ihm zusammengearbeitet. Könnte man jetzt vorstellen, dass da vielleicht schon mal noch Kontakt gewesen ist zwischen ihm und dir?
Ja, der Kontakt besteht. Also, ja, das hat Bern. Wir haben uns ja schon von Basel kennt und es hat gerade gematcht. Ich meine, wir haben unterschiedliche Ansichten von der Arbeit, vom Fußball, aber auch zwischenmenschlich verstehen wir uns sehr gut. Und natürlich ist es immer wieder ein Thema gewesen. Machst du den Schritt mit ihm mit? Jetzt ist es halt Amerika geworden. Es hat sicher andere Optionen gegeben, wo sicher interessant gewesen wären. Aber es ist jetzt vom Zeitpunkt unglücklich gesehen, aber auch von der Vorstellung. Amerika ist natürlich schon nochmal ein anderer Kontinent, eine andere Dynamik. Und du musst sie auch irgendwie immer auch daheim können verkaufen. Und es hat jetzt nicht gepasst, aber man weiß nie, was die Zukunft bringt. Aber das ist jetzt sicher ein zu grosser Schritt gewesen, auch als Familie, denkt, sage ich jetzt einmal. Ja.
Wenn man darauf schaut, eben eure Zeit bei IB, du hast gesagt, habt euch gut verstanden, aber unterschiedliche Ansichten punkto Fußball, was hast du denn ihm können mitgeben? Was hat quasi gerieben, dass es dann doch gematcht hat?
Ja, ich sage nicht unterschiedliche Ansichten, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man miteinander kann diskutieren, dass er ist halt so ein Typ, er sammelt mal, oder? Er will sich die Meinungen anhören und dann musst du halt dich auch mit dem auseinandersetzen und sagen, ich sehe es so. Am Ende vom Tag entscheidet er, das ist ganz klar. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man Lösungsansätze bringt, dass man sagt, ich würde es so lösen oder ich sehe es so. Und dann gibt das eine gemeinsame Diskussion und man entwickelt einen gemeinsamen Nenner, eine gemeinsame Basis. Und er ist der Chef, er entscheidet, das ist ganz klar. Und ich glaube, rein fußballerisch sind wir immer relativ nah zusammen gesehen. Nachher musst du es auch in Einklang bringen mit der Situation, wo du gerade dich mit der Mannschaft befindest, Vereinsphilosophie und das Ganze können gemeinsam weiterentwickeln. Ja, das ist vor allem wichtig.
Das ist ja schon IB. Haben wir eine gute Mannschaft gehabt? Haben das Double zusammengeholt?
Wir haben eine Top-Mannschaft gehabt. Das steht außer Frage. Ja. Also, ich kann mich erinnern, wir sind teilweise im Kompensationstraining gestanden und haben so geschaut, okay, jetzt haben wir hier 15 Spieler im Spielersatztraining. Also, das ist das Training nach dem Spiel. Und dann sagst du, ja, aber eigentlich trainieren wir hier eine Super League Stammelf. Und das ist schon ja, eine Luxussituation gesehen, aber das musst du auch handeln können, weil es sind natürlich auch Charaktere mit verschiedenen Interessen und jeder will spielen. Und das gehört sich auch gehandelt und ja, mit einer klaren Kommunikation unterwegs, klaren Rollenverteilung unterwegs. Und das hat der Raffi auch sehr gut gemanagt, ja, muss ich sagen.
Man könnte sagen, Raffi Wick ist vielleicht ein Zliebe-Trainer gesehen bei dir. Wie hast du das wahrgenommen? Weil eben im Fußball muss man dann einmal hart sein. Bist du dann einfach sozusagen der Böse nebendran gewesen?
Nein, gar nicht. Nein. Aber was heisst lieber Trainer? Ist das eine schlechte Eigenschaft? Ich meine, der Raffi ist von Natur aus jetzt nicht einer, wo der Spieler zusammenschießt und wo lauter Emotionen ist. Aber ich finde, das wird immer ein bisschen falsch interpretiert, weil ja, was willst du damit erreichen, wenn du eine harte Linie fährst? Was heisst eine harte Linie? Am Ende des Tages geht es ja darum, dass du den Spieler auf deine Seite holst und auch das umsetzt, was du dir vorstellst. Und am besten nicht in einem Kompromiss, sondern in einem Konsens, weil dann gibt es keine Verlierer. Und der Raffi ist ganz klar so unterwegs, dass er gesagt hat, ey, Kompetenz vor Emotion. Und natürlich hast du Momente, wo du musst anziehen. Aber ich glaube nicht, dass du unbedingt immer der Hardliner musst sein, zum Spielen dazu bewegen, erfolgreich Fußball spielen. Und ich meine, das hat er ja auch bewiesen zu Bern. Man muss natürlich immer ein bisschen, und das gehört ja auch zum Trainer sein dazu, herausfinden, was braucht die Mannschaft. Und vor allem das Individuum. Am Schluss hast du Individuen, wo du trainierst, wo du unterwegs bist. Und jeder tickt anders. Gewisse musst du fördern über das Vertrauen, funktionieren mehr über das Vertrauen. Und andere brauchen ein bisschen die Herausforderung, wo du immer wieder musst kitzeln musst. Aber die Art und Weise, wie du das dann machst, da gibt es verschiedene Wege. Und ich finde nicht, dass der Raffi jetzt zu lieb ist.
Aber du hast dort auch eine wichtige Rolle können einnehmen mal bei so einem grossen Kader mit so vielen Spielern. Der Trainer natürlich ist der Chef, aber gerade auch du als Assistenztrainer dort mal wahrscheinlich auch ein wichtiges Bindeglied gewesen zu gewissen Spielern, vielleicht gewisse Spieler, die sich dann doch nicht sag jetzt mal, abgeholt gefühlt haben oder die halt mal aussen vor gewesen sind, dass du dort auch eine enge Bindung gehabt hast?
Ja, natürlich, aber das gehört ja dann auch zu der Rolle des Assistenztrainers, weil der Cheftrainer kann unmöglich alles abdecken. Aber die Entscheidungen beruhen ja auf gemeinsame Gedanken und dann investierst du halt die Zeit. Dann hockst du mit diesen Spielern zusammen, dann machst du mal eine Analyse. Meistens redest du dann auch über Gott und die Welt und dann holst du ihn ab, gibst Orientierung, aber immer im Sinn von, okay, das ist der Weg, wir sind das momentan so, dass du bist stark. Wir haben immer gesagt, catch me when I'm good. Also das Problem identifiziert man relativ schnell. Aber zeig mir doch auch mal, was mache ich gut. Und ich glaube, so holst du Spieler ab, so ja, baust auch eine gewisse Beziehung auf. Und dann natürlich der Zugang zum Assistenztrainer, wenn du das kannst gestalten, wird dann auch ein anderer. Und dann öffnest du dich und es landet ja dann auch nicht alles beim Cheftrainer. Das ist ja nicht der Sinn und Zweck. Aber du kannst den Cheftrainer dann auch wieder ein bisschen dazu leiten, gewisse Entscheidungen zu hinterfragen oder gewisse Sachen anders anzugehen, ohne dass jetzt gerade der Spieler musst bloßstellen. Aber du lernst ein bisschen, wie das Team oder wie das Individuum dann funktioniert. Und dann hilfst du mit, das zu gestalten, ja, absolut.
Eine spannende Rolle, aber eben auch sicher eine Challenge, weil schlussendlich bist du Teil vom Trainerstaff, du drehst natürlich den Trainer mit, aber es geht auch darum, die Chemie in der Mannschaft bestmöglich zu gestalten, mit zu beeinflussen.
Ja, natürlich. Aber du kommst ja nicht drum herum, die Chemie rauszuspüren. Und das geht nur über die Beziehung. Und das geht nur, indem du Zeit investierst. Und ich meine, es sind ja Sachen, wo unsere Aufmerksamkeit brauchen. Und für das bin ich ja da. Also ich habe Zeit und ich widme meine Aufmerksamkeit dem Thema oder dem Spieler. Ob er spielt oder nicht, ist für mich nicht jetzt ausschlaggebend. Aber du holst ihn vielleicht in einer Phase ab, wo es ihm nicht so gut geht. Und wenn es funktioniert, brauchen sie die meistens nicht. Sie wollen ja Orientierung, wenn es nicht funktioniert. Oder wenn es innerhalb von der Mannschaft ein bisschen stockt, sage ich mal. Und ja, es ist eine Challenge. Aber es ist auch wichtig, ja, deine Rolle zu kennen. Aber auch den Spieler klar. Ich glaube, ich habe eine Art, wo ich relativ direkt bin mit den Spielern. Und sie, wenn sie mich kennenlernen, können sie das auch gut einordnen. Und für mich ist das ein guter Weg, das dann dementsprechend zu gestalten. Aber es funktioniert auch nicht mit jedem Spieler. Gewisse haben gar keinen Bock, sich zu öffnen. Aber ich denke, es lohnt sich, da zu investieren. Und ja, wir haben davon profitiert. Wir haben aber auch wirklich tolle Charaktere gehabt. Das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Also, sie haben das auch zugelassen. Auch einen guten Mix gesagt, zwischen erfahrenen Spielern, jungen Spielern, hungrigen Spielern. Und das macht das Ganze sicher auch einfach.
Dort bei IB, wo du auf einem guten Weg sind und das dann relativ abrupt geendet hat, auf Platz 1, aber weil du halt sozusagen in einer Woche etwa Match verloren hast, ist dann plötzlich fertig gewesen.
Ja, die goldige Regel, dreimal verlieren, kannst du heimgehen. Nein, also abrupt, ich glaube...
Also jetzt glaube ich, ein bisschen abzeichnen. Im Winter hat es schon die Gerüchte gegeben oder hat man es können entnehmen, dass nicht alles gut ist bei IB. Aber es ist ja nicht so, dass man in einer extremen Negativspirale war.
Nein, das nicht. Aber wie du gesagt hast, es hat sich ein bisschen abzeichnet im Winter. Ich meine, unsere Verträge sind im Sommer ausgelaufen. Man hat zugewartet mit der Vertragsverlängerung. Man ist sich in gewissen Sachen nicht einig gewesen. Und hat dann auch eben zugewartet und dann ist halt die Woche gekommen. 7-1-0 daheim, Göpp rausgeht in CO 2-1 und dann Zürich nach 30 Sekunden das Goal kassiert, dann dementsprechend 1-0 verloren und dann, ja, es ist dann schleichend gekommen, aber die Tendenz hat man ein bisschen rausgespürt, man hat sich natürlich anders gewünscht, aber auch das ist part of the game und sicher hinterfragst du nachher einiges, wenn nach dem Double, nach Champions League, nach international überwintern, eine Euroleague mitnehmen können oder ein Spiel. Erster Platz, ja, dann schlugst du mal leer, einen Moment, ja. Aber auch das verarbeitest und gehört dazu. Ja. Das ist war auch spannend, ja. Spannend, sich mit dem mal zu beschäftigen.
Du bist dann bei den Grasshoppers in eine komplett andere Situation reingekommen. Da möchte ich nachher gerne drauf kommen. Ich habe gedacht, für zwischendurch gibt es ein paar schnelle Fragen, um auch dich noch ein bisschen näher kennenzulernen. Giuseppe, darum wäre meine erste Frage mal mein Trainervorbild.
Ja, der Pep Guardiola. Ich glaube, der komplettiert einiges, was ich so von einem Trainer ja, mir vorstelle. Und sicher ein Vorbild auch in der Arbeitsethik, sage ich jetzt einmal. Und in der Art und Weise, wie auch der Fußball immer wieder neu erfindet, auch weiterentwickelt vor allem.
Mein Ritual vor einem Spiel?
Ich mache auch kein Ritual. Ich bin relativ entspannt unterwegs. Weil ich bin immer mit einem guten Gefühl unterwegs, weil ich weiss, wenn ich gut geschafft habe während der Woche, dann kann ich einfach loslassen und bin dann gespannt, wie es umgesetzt wird.
Die unnötigste gelbe Karte, die ich als Trainer bekommen habe?
Ich habe bis jetzt noch keine bekommen.
Immer noch mit Cheftrainer und die gesehen, wo Zeit waren. Okay, vielleicht aber mein grösster Streit mit einem Spieler.
Oh. Ah, Streit würde ich es nicht nennen, aber...
Meinungsverschiedenheit?
Ja, habe ich jetzt auch nicht gerade eine in Erinnerung, aber es geht eher darum, um Ausrichtung, weil Ausrichtung oder Matchplan, wo du dir Sachen vornimmst und der Spieler das anders sieht oder erlebt auf dem Platz, und dann musst du ab und zu wieder in der Emotion oder in der... hast ja nicht viel Zeit an einem Spieltag, wieder in die richtig lenken, ja. Aber jetzt nicht speziell, so ich das Gefühl habe, das ist jetzt ausgeartet.
Okay. Meine bevorzugte Taktikformation?
4-3-3.
Warum?
Weil ich dort verschiedene Profile einsetzen kann, die meinem Fußball entsprechen. Es ist flexibel, adaptierbar. Und eben Taktikformation. Wir reden von Grundgerüst und nachher das Ganze ist dynamisch geworden. Ich meine, du bist nicht mehr starr auf den Positionen. Du musst schauen, was hast du für Profil zur Verfügung, wie spielt der Gegner, wie kannst du Überzahl kreieren und dann, gegen den Ball, sage ich mal, bist strukturierter unterwegs, mit Ball. Das sehen wir ja heutzutage, es ist ja sehr hybrid geworden, das Ganze.
Genau, vom Außenverteidiger, der plötzlich auf dem Sechser ist, oder eben der falsche Neun, der ja einmal gegeben hat, eben schlussendlich alles fließend. Aber zum Abschluss noch eine Frage. Wenn ich eine Sache am Profifußball könnte ändern, wäre das?
Ich würde die Emotionen wieder zurückbringen mit der Wahr, sage ich mal, ist gut und recht, aber ich finde, Es muss reguliert werden, weil es bremst mir zu fest Emotionen von den Protagonisten auf dem Feld und den Fans. Und das ist schon etwas, was mich stört. Ja.
Okay. Du hast vorher den Gerald Scheiblehner angesprochen, der gerne mit ihm zusammengeschafft hättest. Du bist ja bei GC gesehen, im Sommer 24 bist du da hergekommen, zuerst mit Marco Schellibaum geschafft, ein Spiel selber als Cheftrainer interimistisch fungiert, dann der Thomas Oral gekommen. Mit dem ist es im Sommer 25 nicht mehr weitergegangen. Und dann hat man erfahren, dass eben der Scheiblehner kommt und der bringt gerade seine eigenen Assistenten mit. Das heisst, es ist für dich nicht mehr weitergegangen. Wie bekommt man das mit als Trainer? Läutet einem der neue Trainer an und sagt, ich will dich nicht? Oder war das dann die sportliche Feierung?
Alain Sutter direkt hat mir angerufen, ja. Also es ist ja relativ lang gegangen. Wir haben durch die Barrage haben wir ein bisschen länger Pause gehabt und ich hatte dann mit Thomas Oral immer wieder Kontakt gehabt und dann hat er mir irgendwann mal signalisiert, okay, es gibt keine Verlängerung, es geht nicht mehr weiter. Aber ich bin ja immer noch unter Vertrag gewesen. Ja, und dann habe ich mal eine Woche vor Trainingsstart am Mail geschrieben, ob er irgendwie Unterstützung braucht, falls ein neuer Trainer nicht dort sein sollte, was auch immer. Ja, und dann hat es geheißen, nein, alles gut. Und zwei Tage vor Trainingsstart ist dann aus den Medien der Name Scheibli nochmal umgeschwirrt. Und ja, dann hat man am Montag oben, wir haben am Mittwoch mit dem Training gestartet, am Montag oben haben wir da alle angerufen, ob ich am Dienstag ins Büro kommen kann. Und dann habe ich gewusst, was rausläuft. Ja. Und so, ja, dann bin ich am Dienstag ins Büro und geheißen, ja, der Gerald nimmt seine Assistenten mit. Das war ein Wunsch von ihm und dementsprechend hat es keinen Platz mehr für dich.
Das ist eigentlich auch noch hart. Du hast dich gar nicht können vorstellen beim neuen Mann, auch Ideen präsentieren. Du bist einfach wie abgesagt worden, ohne Chance zu haben.
Ja, also, ja, das ist so. Aber auch dort. Ich habe dann mal auch gesagt, Timing. Sehr unglücklich, natürlich. Also, man hätte es auch anders gestalten können. Aber auch dort, ich verstand jeden Trainer, der die Möglichkeit bekommt. Ich sage, in der Schweiz eher untypisch, dass du jetzt gerade zwei Assistenztrainer mitnehmen kannst. Oder überhaupt. Aber meistens, dass du eine Vertrauensperson mitnimmst, verstand ich. Und ich verstand auch den Trainer, der die Möglichkeit hat, mehrere Leute mitzunehmen, weil halt einfach, du bist viel effizienter unterwegs, du musst nicht mehr das Zeugs erklären, du kennst dich, es besteht schon eine gewisse Vertrauensbasis. Und von dem her, nein, also gar kein Groll. Natürlich schade. Für mich war es interessant gewesen. Ich meine, ich habe es auch mit Thomas Oral interessant gefunden, weil er die deutsche Mentalität reingebracht hat und ein bisschen eine andere Kultur reingebracht hat. Ich finde das immer spannend als Trainer.
Was heisst die deutsche Kultur? Ist das halt die Winner-Mentalität, das Selbstverständnis, das Auftreten, das Bewusstsein?
Ja, also sehr Selbstbewusstsein, das haben wir gesehen, aber auch die Art und Weise, wie eine, ich pick mir dann halt einfach immer Sachen raus, die ich spannend finde, wo ich sage, okay, er hat jetzt zum Beispiel, um sich das vorstellen können, er hat immer wollen, dass man ihm in die Augen schaut während der Sitzung. Er hat extrem darauf geachtet, wer schaut ihm in die Augen. Also so Details, oder wer hockt wie da. Also, wenn jetzt einer da im Stuhl gelegen ist, dann hat er es angesprochen. Und natürlich spielt es halt ja, die deutsche Mentalität, sage ich mal, also jetzt ohne irgendwie Vorurteile, aber es ist ein bisschen so, am Anfang ist es ein bisschen der Elefant im Porzellanladen, oder? Weil wir Schweizer sind halt gewissen Sachen doch zu lieb und kennen das nicht. Und ich glaube, das tut gut, auch mal das zu erleben. Weil sie doch ein bisschen ja, aus dieser Komfortzone bringt. Und ohne jetzt das Schweizer Trainer sie irgendwie zu kritisieren, aber ich glaube, es tut jedem gut, mal andere Herangehensweisen zu erleben und kennenzulernen. Was du denn daraus rausnimmst, ist dann dein Ding. Aber ich habe das spannend gefunden und ich habe es jetzt auch beim Gerald, der aus Österreich kommt, sicher auch spannend gefunden. Okay, was hat er für Ansätze?
Aber schlussendlich die unterschiedlichen Einflüsse wahrzunehmen, Erfahrungen zu sammeln, Erlebnisse zu sammeln, das gut zu glauben, oder? Dass du dann die verschiedenen Sachen kannst auch ja, zusammen tun und rausnehmen für dich, was das Beste ist oder was du findest, hey, dass das passt.
Ja, du lebst ja von diesen Erfahrungen. Du entwickelst dich ja weiter aufgrund von diesen Erfahrungen. Und irgendwann ist ja schon das und die herum ist, jetzt in der Schweiz erlebt, kennengelernt. Und dann ist es natürlich auch spannend, ob du jetzt einen Stage machst im Ausland oder mit Trainern zusammenarbeiten darfst, die jetzt eine andere Ausbildung genossen haben als die Schweizer Trainerausbildung. Das ist hochinteressant. Und nachher geht es um dich selber kennenzulernen. Wie funktioniere ich? Was für Sachen nehme ich mit für mein Trainer sein? Und ich glaube, das ist ein stetiger Prozess. Der ist nie abgeschlossen.
Ein Stage im Ausland hast du gemacht. Da gehen wir nachher drauf. Ich würde zuerst noch mal kurz auf die GC-Zeit eingehen, weil dort hast du mit dem Marco Schellibaum ja zuerst einen Trainer gehabt. Der hat dich dazugeholt. Du bist dort dazugekommen mit dem Spitznamen Vulkan. Also ich kann mir vorstellen, dass dort die Zusammenarbeit auch durchaus intensiv gewesen sein mit einem Marco Schellibaum, wenn er einmal verrückt war.
Ja, aber das war für mich kein Problem gewesen, weil ich habe unter Marco gespielt als Spieler und ich habe nochmal immer wieder angetroffen auf dem Feld als gegnerischer Trainer, als ich Spieler war. Dann habe ich im Nachwuchs von Basel wieder angetroffen. Ist ja auch zuerst als technischer Leiter oder Ausbildungsleiter. Dann hat ich auch U21 übernommen. Also ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse. Und ich habe null Problem gehabt mit seiner Art. Im Gegenteil, ich habe das können einordnen. Und ich habe auch grossen Respekt vor seinem Weg. Also der Marco, sage ich jetzt mal, für mich wird er teilweise ein bisschen unterschätzt, weil wenn ich so überlege, was er für einen Weg angelegt hat, wie er sich immer wieder rausgekämpft hat und den Weg an die Spitze geschafft hat, da ziehe ich meinen Hut. Und da kann sich jeder sicher auch ein Stück abschneiden. Und natürlich hat er seine Eigenschaften und seine Emotionalität. Und das ist ja das, was ihn stark macht. Und darum wird auch immer wieder einen Job finden und teilweise eben so Situationen können meistern, wenn ein Verein halt im Seich ist, weil er halt das kann, das schafft, innerhalb von einer Mannschaft etwas auszulösen, wo dann Bewegung reinkommt.
Muss man da aber dann auch in so einem Fall eine kleine härtere Haut haben, auch als Assistenztrainer, dass, wenn vielleicht etwas nicht schnell genug geht, wenn ein Spieler parat machen will, zum Einwechseln, dass dann vielleicht der Trainer auch mal lauter wird, die anfahren tut, halt einfach in den Emotionen drin. Das würde ich auch sagen.
Ja, natürlich gibt es das. Aber das gibt es bei jedem Trainer. Weil man darf eins nicht vergessen, oder? Man hockt auf der Tribüne, schaut den Match, oder eine gewisse Distanz. Und ich habe auch ja beide Rollen gehabt. Ich bin auch schon als Trainer auf der Tribüne gesessen und habe dann runtergefunkt auf die Bank, bin an der Linie gesessen. Aber ganz an der Linie zu stehen, ist dann auch nochmal ganz anders. Und das ist eine andere Sicht, eine andere Drucksituation. Du spürst das Spiel ganz anders, du lebst das ganz anders. Und am Ende vom Tag bist du ein Team und ja, die Emotionalität gehört dazu. Und es ist wichtig, nicht persönlich zu nehmen. Und auch, also, wenn es dich dann wirklich stört, dann sprichst du es an. Aber meistens ist es dann erledigt und dann sagst du, hey, sorry, ich bin gerade... drinnen gesehen, aber du entwickelst ja ein Verständnis für die Situationen, weil am Ende vom Tag will ja jedes Gleiche und das ist Erfolg zu haben und nicht so sensibel unterwegs.
Und du würdest ja selber eben dann entsprechend deine Inputs eingeben, dann musst du wahrscheinlich dann auch den richtigen Moment finden, wenn du zum Trainer zum den Input bringen oder dass dann er das auch entsprechend aufnehmen kann.
Ja, das ist sicher sehr schwierig. Also es gibt ja Trainer, wo du musst hingehen und sagen, hey, das habe ich gesehen, Achtung das, überleg dir das. Und dann gibt es Trainer, wo dann kommen, hey, was machen wir als nächstes? Du musst einfach immer bereit sein. Und natürlich, du spürst ja dann auch raus, ist er gerade, ist er aufnahmefähig oder nicht. Das braucht halt dann auch ein Gespür für die Situation. Aber wichtig ist, dass du einfach bereit bist, zum können handeln. Oder wenn eine Frage kommt, Klassiker, nächster Wechsel. Das heißt das. Und dann hat er wieder einen Moment Zeit, um zu überlegen. Und dann kommt er, wir machen es so. Oder okay, mach es separat.
Ja. Und eigentlich muss das ja alles relativ schnell passieren, weil gerade wenn es um das Thema Wechsel geht, man will ja neue Impulse der Mannschaft geben. Mit wenig Zeit für eigentlich einen schnellen Entscheid.
Ja, aber auch das kannst du vorbereiten. Also du kannst ja vor dem Spiel dich mit Szenarien auseinandersetzen und sagst Plan A, Plan B. Musst du etwas umstellen, machen wir so. Mit dem Spielerprofil, das wir auf der Bank haben, läuft es so, machen wir eher diesen Wechsel. Dann ist ja bereit, ich meine, auch das Einlaufen. Ich meine, du gehst mit einer Startelf ins Spiel, aber kann passieren, in 5 Minuten verletzt sich der IV. Dann kannst du nicht noch fragen, welche von diesen 3 auf der Bank lassen wir jetzt laufen. Das musst du ja auch vorbereiten. Und ja, das ist jetzt etwas, wo ich auch lernen musste, aber wo wir die Bern vor allem auch sehr gut gestaltet haben, damit es einfach effizienter wird und du schneller zu Entscheidungen kommst. Und es geht immer weg. Aber wichtig ist, vorbereitet sein und umso besser du dich austauschst über mögliche Szenarien, umso schneller kommst du zum Ziel. Ja.
Du hast vorhin angesprochen, Stage im Ausland. Da bist du erst gerade gesehen. Mitte diesem Monat, und zwar in Italien, ein Auslandpraktikum gemacht, 6 Tage bei Lecco gewesen, ein Verein, der in der Serie C spielt, trainiert wird von einem Schweizer Trainer, Federico Valente. Wie hast du die Woche erlebt?
Hey, sehr spannend. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe es vorher schon ein bisschen erwähnt, also was geheißen hat, Serie G. Wir Teilnehmer natürlich gesagt, okay, ja, dritthöchste Liga in Italien, was erwartet uns? Weil ja, das Thema Bundesliga ist umgegangen vorher, mit Urs Fischer, was ich eine Möglichkeit sehe, oder Thomas Stamm, zweite Bundesliga. Aber die sind ja im Abstiegskampf oder gesehen, oder zu dem Zeit natürlich nicht so willkommen, dass Teilnehmer jetzt rumlaufen. Ja, dann sind wir auf Italien, aber positiv überrascht. Ich meine, das hat mir eigentlich nochmal aufgezeigt, in der Stellenwert vom Fußball zu Italien. Ich meine, dritthöchste Liga, aber Pressekonferenzen, eben Journalisten, regionale Journalisten, Podcast, YouTube-Kanal, professionelle Strukturen zum Arbeiten, top. Ich meine, das ist jetzt ein Verein, der tendenziell ruhig ist, sind jetzt auch gut unterwegs. Ja, du bist als Trainer, bist du der Mister. Also das ist ja, das ist hoch angesehen. Ich meine, du gehst ins Restaurant und zahlst meistens nicht. Ja, und das zeigt halt einfach auf, auch wieder der kulturelle Einfluss. Das ist dann nochmal Sportart Nummer 1 dort in Italien und das geht runter, das sind bis in die dritthöchste Liga. Spannend, halt, weil der Fede jetzt natürlich als Schweizer Trainer mit Erfahrung in Freiburg im Nachwuchs, dann Südtirol Serie B, er nimmt natürlich Elemente mit ihnen, wo im italienischen Fußball, sage ich jetzt mal, gesucht sind. Weil, ja, der italienische Fußball ist doch ein bisschen stehen geblieben. Ich meine, man sieht es ja auch bei Como in der Serie A. Ich meine, die sagen ganz klar, wir orientieren uns nicht am italienischen Modell. Und ich glaube, das ist auch beim Fede ein bisschen so, dass das wird gesucht, das wird aufgenommen, das ist spannend, das sind vielleicht neue Ansichten. Aber es ist lustig, ich meine, ich habe das Gefühl, die halbe Liga oder fast alle spielen mit Fünfer- oder Dreierkette. Und das ist schon spannend zu verfolgen. Und nein, sicher sehr interessant gewesen, was für eine Dynamik dort ist. Aber auch aus Spielersicht, oder, wie gewisse Sachen angenommen werden. Wir haben, das Abschlusstraining ist dort 1,5 Stunden, 1,75 Stunden gegangen, was relativ lang ist für ein Abschlusstraining. Aber ich habe jetzt keinen Spieler gesehen, der auf die Uhr geschaut hat. Und das ist ja auch wieder so ein bisschen der Einfluss, der kulturelle Einfluss. Es wird angenommen von den Spielern. Es wird sogar verlangt, dass du den Taktikblock machst, dass du Standards nochmal anschaust. Und da nehme ich auch etwas mit, ja. Auch für hier in der Schweiz. Ich sage einfach, du musst immer wieder aufpassen. Du musst auch können adaptieren. Aber du darfst auch nicht zu engstirnig unterwegs sein und sagen, ja, wir kennen jetzt das so, wir machen es jetzt immer so. Also ich finde es auch spannend, wenn du neue Elemente reinbringst und auch wieder mal aus dieser Komfortzone kommst.
Eben die neuen Einflüsse reinbringen, die Auslandspraktiken, die du eben angesprochen hast, sind ja wirklich Teil von diesem UEFA-Pro-Lizenz-Lehrgang. Du hast gesagt, früher eben, haben wir vielleicht noch nicht einfach in die Bundesliga können, aber eben die Schweizer Trainer, Urs Fischer schon erwähnt hatte, im Abstiegskampf für Fabio Celestini in Russland, wäre ja schwierig gewesen, oder der Raphael Vicky in den USA ein bisschen zu weit, darum sind wir auf Italien gegangen. Haben dort auch ein Match verfolgt, grossartiges 0-0 gegen Novara ist es, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber es ist ja nicht so gesehen, dass da nur den Match geschaut haben. Es sind auch dort gesehen, eben, um etwas zu lernen. Und auch dort, den Match, haben sie mit sozusagen anderen Augen geschaut.
Ja, natürlich. Wir haben die ganze Woche begleitet. Wir haben, ja, der Fede war relativ offen gewesen. Wir haben Einsicht in alles. Also vor dem Training, Trainingsbesprechung, Videoanalyse. Und dann immer wieder die Möglichkeit gehabt, mit ihm sich auszutauschen, was seine Gedanken sind, wie er es gestaltet, wieso er gewisse Sachen so macht, wie er es eben macht. Und, also, es ist jetzt nicht das klassische 0-0 gewesen, müssen wir fairerweise auch sagen. Also, es ist ein interessanter Match gewesen. Wir sind am Vortag Serie B schauen, Monza Palermo. Da ist 3-0 ausgegangen für Monza. Aber der Match war viel langweiliger als am Sonntag oben. Aber spannend war natürlich, okay, du hast viel gesehen während der Woche, du hast Spielidee kennengelernt. Wie setzen sie es denn um? Wie ist es möglich, das umzusetzen? Was scheitert es oder was funktioniert gut? Und das ist sicher spannend und sicher Sachen, wo man dann auch ja, für den eigenen Weg dann mitnimmt.
Was würdest du mitnehmen, wenn du so etwas kannst nennen, wo du von dieser Woche geblieben ist?
Also was mir vor allem geblieben ist, ist natürlich, ich meine, in Bern haben wir das extrem gehabt, Belastungssteuerung. Oder? Und dann geht es schon ab und zu, kommst du in eine Komfortzone rein oder immer mit dem Gedanken, ja, bloß nicht zu viel, ja, das ist zu viel, ja, 45 Minuten, ja, 50 Minuten. Ja, und ich finde, das hat auch einen guten Mix. Ich meine, das haben mir schon die Augen geöffnet. Ich meine, die haben am Samstagmorgen gefühlt die 2 Stunden trainiert. Natürlich, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber man darf nicht vergessen, der Körper adaptiert auch an gewisse Sachen. Also, der lässt das auch zu. Du musst einfach Zeit haben, um das zu implementieren. Und am Ende geht es immer noch auf den Fußball und es sollte auch nicht eine Wohlfühloase sein. Ich glaube, mit gesundem Menschenverstand kann man das auch handeln. Und das hat mir schon nochmal die Augen geöffnet, dass man da nicht zu engstirnig oder zu kontrolliert jede Minute muss hinterfragen und dann auch wieder, okay, individuell. Wenn der 35-Jährige das Gefühl hat, er muss noch 45 Minuten rein, dann sagst du ja auch nicht nein. Das ist ja auch, eben, das meine ich mit gesundem Menschenverstand. Aber man muss schon wieder auch ein bisschen, ja, wieder in diesen Bereich reinkommen, dass man, ja, einen Next Step kann machen oder eben die Pace auf den Platz bringt und nicht immer so die Wohlfühloase während der Woche kreiert.
Einer, der mit dabei war, ist auch der Dennis Hedigo. Der hat euch auch die ganze Woche begleitet, der ja aktuell selber in der Super League Trainer ist beim FCZ. Du hast vorletzte Woche gesehen, das heisst, der durchaus noch in einer eher ungemütlichen Situation beim FCZ. Ist auch häufig am Telefon gesehen und hat noch mit seinem Staff in Zürich telefoniert.
Ja, ja. Das ist ja gesehen, ja. Ja, hat Chancen bekommen, Chancen gepackt. Zeitpunkt kann man diskutieren. Ich sage natürlich, sagst du ja nicht nein, wenn du so eine Chance bekommst, das ist ja logisch. Aber es ist natürlich, du verlässt deine Mannschaft immer wieder eine Woche oder mehrere Tage und dann läuft es sportlich nicht so, wie man sich vorstellt. Ich glaube, schon eine rechte Challenge. Noch zusätzlich, auch wie sie auch im Normalfall gesehen wäre, aber parallel noch die Ausbildung machen. Aber ja, die Rückendeckung vom Verein bekommt die Möglichkeit und sicher auch spannend, eben ein bisschen ihn zu verfolgen. Ich meine, das macht ja auch etwas mit dir als Trainer oder als Mensch, die Stresssituation. Und sicher auch spannend gewesen, ihn im Kurs zu haben und seine Gedankengänge ein bisschen mitzuverfolgen, sich mit ihm austauschen, wie er es erlebt, was er erlebt. Ja.
Du bist jetzt eben in dem UEFA Pro Lizenz Lehrgang. Der Abschluss ist in diesem Sommer. Was steht noch an? Was gilt es noch zu erledigen? Ein Abschlussbrief, nehme ich an.
Nein, du wirst ja kontinuierlich geprüft. Es ist immer wieder Auftrag. Ich bin jetzt gerade letzte Woche an eine Trainingseinheit machen. Durch das ich keinen Verein habe aktuell, habe ich das in Basel bei den Junioren gemacht, in der U19, und dann kommt ein Experte, und das ist, ja, beobachtet dich, wie das umsetzt, was du geplant hast. Aber ich habe jetzt alles erledigt. Und am 1. Juni ist dann einfach eine Präsentation, wo einfach eine Rekapitulation ist von den Eindrücken, die du in allen Modulen so ein bisschen für dich mitnimmst, und dann Diplomübergabe. Aber eigentlich, Facharbeit war eigentlich sicher ein grosser Teil gewesen. Das haben wir Ende Dezember eingereicht. Die Module sind alle abgeschlossen. Ja, jetzt kann ich mich auf die Jobsuche machen.
Das ist doch gut. Oder wahrscheinlich auch eben selber aktiv werden. Oder? Es geht nicht nur darum, warten und hoffen, jemand kommt auf den Giuseppe Morello zu. Man muss als Trainer du auch selber aktiv vielleicht sich bewerben.
Ja, also ja, also warten musst du nicht, nein, weil ich glaube, es wartet niemand auf mich und es ist aktiv werden, Netzwerk aktivieren, sichtbar sein und sich mit Leuten austauschen aus dem Fußball. Ich bin doch jetzt im Moment dabei und kenne die meisten. Und dann geht es nicht immer für mich jetzt, primär nicht immer um einen Job, sondern einfach auch sich über die Entwicklung im jeweiligen Verein austauschen, über einen Nachwuchs austauschen, über Profistrukturen, wie man gewisse Sachen, gewisse Herausforderungen angeht, gewisse Sachen meistert oder was man scheitert. Und teilweise entsteht aus dem Gespräch dann eine Möglichkeit, Anschluss zu finden. Oder teilweise aus Gespräch ergibt sich in Zukunft etwas. Und ich finde es einfach spannend, aber du musst aktiv sein, das ist klar. Also Jobprofil findest du nicht im Internet, das ist klar. Da musst du aktiv angehen. Das ist auch Teil vom Job, den ich auch müssen lernen musste, die verschiedenen Kanäle zu aktivieren. Ja.
Sind wir gespannt, auf welcher Trainerbank denn als nächstes der Giuseppe Morello Platz nimmt. Viel Erfolg einerseits noch beim Abschluss natürlich und dann auch für die Zukunft. Wir haben, finde ich, einen spannenden Einblick bekommen in eine Trainerlaufbahn, in eine Trainerausbildung. Mit Momenten, wo man plötzlich überspitzt gesagt weg vom Fenster ist, weil eben jemand Neues kommt, aber eben nehmen anders sich dann eine Tür aufmacht. Vielen herzlichen Dank, bist du bei uns dabei gewesen und alles Gute.
Danke dir, Stefan, für die Einladung und merci vielmals für alles, fürs Gespräch.
Tschüss. Und euch danke ich ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche gute Zeit und wir hören uns.
Der Penalty Podcast auf basilis.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert von der Emil Frey Basel und dem neuen Mazda 6e. 100% elektrisch. Einfach erstklassig. Wird Champions League. Jetzt bei der Emil Frey Probefahrer.